Und da ist schon wieder eine Arbeitswoche fast rum. Guten Morgen am Freitag hier im FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten des Tages an diesem 15. März. In den kommenden gut 10 Minuten beschäftigen wir uns unter anderem mit diesen Themen. Russlands Machthaber Wladimir Putin will sich abermals zum Präsidenten wählen lassen. Olaf Scholz und Emmanuel Macron treffen sich zur Aussprache und die letzte Generation will wieder demonstrieren, jetzt aber ohne Kleber. Vorher, wie immer an dieser Stelle, die Meldung aus der Nacht. Der Anführer der Houthi-Rebellen hat damit gedroht, die Angriffe auf Handelsschiffe deutlich auszuweiten. Die Terrororganisation Hamas hat nach eigenen Angaben einen Vorschlag für eine Waffenruhe im Nahen Osten vorgelegt. Und Fußball-Europa League, der SC Freiburg verliert gegen West Ham und ist raus. Bayer Leverkusen schafft es in letzter Minute ins Viertelfinale. Die Redaktion für die Textausgabe von diesem FAZ-Frühdenker liegt bei Simon Hüsken. Ich bin Tobi Altehänger, schön, dass Sie mit dabei sind. Es ist das fünfte Mal, dass sich Wladimir Putin in Russland zum Präsident wählen lassen will. Von heute an sind bis Sonntag 112 Millionen Russen zur Wahl aufgerufen, wobei man nicht wirklich von einer Wahl sprechen kann. Es gibt 3 Kreml-treue Gegenkandidaten, also Gegenkandidaten in Anführungszeichen, die als chancenlos gelten. Und auch eine Kontrolle durch unabhängige internationale Wahlbeobachter wird es anders als noch im Jahr 2018 nicht geben. Dass Putin überhaupt nochmal antreten darf, das liegt an einer Reform aus dem Jahr 2020. Darin hatte er 2 seiner früheren Amtszeiten als Präsident einfach annullieren lassen. Jetzt darf er offiziell sogar noch 2-mal antreten. Das heißt, auch 2030 bei den nächsten geplanten Wahlen könnte Wladimir Putin nochmal antreten. Man kann sich natürlich fragen, warum macht Russland sich überhaupt die Mühe, Wahlen abzuhalten, wenn das Ergebnis ohnehin vorher feststeht? Und diese Frage haben wir im FAZ-Podcast für Deutschland auch dem Historiker Jörg Barborowski gestellt.
Alle autoritären Ordnungen organisieren ja Wahlen. Das ist ja nichts Spezifisches für Russland, sondern es ist ja die Beobachtung, dass alle Diktaturen und alle autoritären Ordnungen Wahlen organisieren. Und könnte man sagen, das ist ein Schmierentheater, das ist ja völlig sinnlos. Das mag es auf den ersten Blick sein. Auf der anderen Seite sind aber die Wahlen ein Test dafür, wie weit man die Bevölkerung noch bringen kann. Also kann man Menschen dazu zwingen, an die Wahlurnen zu gehen, wo nichts zu entscheiden ist? Kriegt man die Beamten in den Behörden, kriegt man sie dazu, zu wählen, was sie wählen sollen? Das ist ein Stimmungstest.
Das sagt der Historiker Jörg Barborowski zu den Wahlen in Russland im FAZ-Podcast für Deutschland. Und einen Link zur ganzen Folge finden Sie in den Shownotes. Wie angespannt ist eigentlich das Verhältnis zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron? Wenn man dem Kanzler so zuhört, dann gar nicht. Sehr freundschaftlich sei die Beziehung, hat Olaf Scholz erst diese Woche gesagt. Aber gerade wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht, dann ist man zum Teil ja doch recht weit auseinander. Emmanuel Macron hat gestern Abend noch ein Interview gegeben im französischen Fernsehen und da hat er erneut nicht ausgeschlossen, dass westliche Bodentruppen in die Ukraine geschickt werden könnten. Für Olaf Scholz auf der anderen Seite ist klar,
dass das, was von Anfang an untereinander und miteinander festgelegt worden ist, auch für die Zukunft gilt, nämlich dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden.
Heute dann also möglicherweise die Aussprache im Kanzleramt in Berlin zwischen Macron und Scholz. Mit dabei ist auch noch der polnische Ministerpräsident Donald Tusk im sogenannten Weimarer Dreieck und aus Polen war zuletzt eher Unterstützung für Macron gekommen. Außenminister Radoslaw Sikorski hatte nämlich die Präsenz von NATO-Truppen in der Ukraine als nicht undenkbar bezeichnet. Bei dem Treffen dürfte es auch um weitere Waffenlieferungen gehen. Die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus Deutschland an die Ukraine, die hat eine Mehrheit des Bundestags gestern ja abgelehnt. Wir bleiben nochmal beim deutschen Bundeskanzler, denn am Sonntag reist Olaf Scholz nach Israel. Zum 2. Mal seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober besucht der deutsche Regierungschef also das Land. Das berichtet die deutsche Presseagentur und beruft sich auf Regierungskreise. Beim ersten Besuch von Scholz nach dem Angriff der Hamas, da stand die uneingeschränkte Solidarität mit Israel im Vordergrund. Inzwischen kommen auch aus Deutschland kritischere Töne, was die israelische Kriegsführung angeht. Scholz sagt zwar, Israel habe jedes Recht, sich zu verteidigen gegen den Terror der Hamas, aber auch er mahnt und warnt vor einer großflächigen Offensive in Rafah. Die humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen, die wird unterdessen ausgebaut, auch mit deutscher Unterstützung. Die erste von zwei Bundeswehrmaschinen ist am Abend in Jordanien gelandet und bereitet sich jetzt auf den Abwurf von Hilfsgütern vor über dem Gazastreifen. Und ein erstes Schiff ist auch angekommen vor der israelischen Küste, der Frachter Open Arms mit rund 200 Tonnen Lebensmitteln an Bord. Kleben wollen sie nicht mehr, aber protestieren wollen sie weiter. Für morgen hat die letzte Generation in mehreren Städten zu sogenannten ungehorsamen Versammlungen aufgerufen. In Berlin, in Bremen, Köln, Leipzig, Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart, Regensburg, München und auch auf Rügen. Damit soll eine neue Ära beginnen, eine Ära des friedlichen zivilen Widerstands. So hat es die letzte Generation vor einigen Wochen angekündigt. Und was damit gemeint sein könnte, das beschreibt Aktivist Simon Schwan im WDR so.
Dass wir PolitikerInnen öffentlich damit konfrontieren wollen, dass sie gerade keine sozialgerechte Klimapolitik machen. Und dass wir an die Orte gehen werden, wo die Zerstörung am deutlichsten sichtbar wird durch die Klimakatastrophe. In der Vergangenheit haben wir das zum Beispiel gemacht bei Privatjets. Und genau, ähnliche Aktionen wird es auch in Zukunft weiterhin geben.
Begründet hatten die Aktivisten den Strategiewechsel mit zwei Aspekten. Einerseits gab es zuletzt immer mehr Urteile gegen Mitglieder der letzten Generation. Und andererseits erhoffen sich die Aktivisten durch neue Protestformen eine größere Anschlussfähigkeit bei denjenigen, die möglicherweise offen für die Ziele sind, aber sich durch die Klebeaktionen abgeschreckt fühlen. Außerdem will die letzte Generation ja ins Europaparlament. Heute soll dem Bundeswahlleiter eine Unterschriftenliste übergeben werden, die Gruppe dann zur Teilnahme an der Europawahl berechtigen soll. Wie entwickeln sich die deutschen Staatsfinanzen bis zum Jahr 2070? Dieser Frage geht das Bundesfinanzministerium im sogenannten Tragfähigkeitsbericht nach, der der FAZ vorliegt. Und das Bundesfinanzministerium kommt zu keinem guten Urteil. Im Vergleich zum letzten Bericht aus dem Jahr 2020 habe sich nämlich die Tragfähigkeitslücke substanziell verschlechtert. Vor allem die Verschiebung zwischen denen, die arbeiten, und denen, die nicht mehr arbeiten, also das Kippen der Alterspyramide, stelle die Staatskasse langfristig vor große Herausforderungen. Wie kann man diesem Trend entgegenwirken? Das ist die Frage. Und aus Kreisen des Finanzministeriums heißt es, es brauche tiefgreifende Strukturreformen in den Sozialversicherungen für Rente, Gesundheit und Pflege. Außerdem müsse die Lebensarbeitszeit verlängert werden. Mehr Fachkräfte aus dem Ausland müssten nach Deutschland kommen und die private Altersvorsorge müsse gestärkt werden. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet heute in der Sache Peter Feldmann. Peter Feldmann war ja mal Oberbürgermeister von Frankfurt am Main. Im November 2022 ist er aber abgewählt worden, per Bürgerentscheid. Einen Monat später wurde er dann zu einer Geldstrafe verurteilt, wegen Vorteilsnahme vom Landgericht Frankfurt. Hintergrund war damals die sogenannte AWO-Affäre. Feldmann wird vorgeworfen, dass seine spätere Frau, 2014, eine Stelle als Leiterin einer Kita der Arbeiterwohlfahrt nur deswegen bekommen hat, weil sich die damalige Verbandsverantwortliche mit dieser Entscheidung bei Feldmann beliebt machen wollte. 21.000 Euro Geldstrafe sollte Feldmann dafür bezahlen, aber der ehemalige OB hat sich gewehrt. Erst vor dem Bundesgerichtshof, erfolglos, und jetzt eben auch noch in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht. Wie es da ausgeht, das erfahren wir heute und das lesen Sie dann natürlich wie immer in der FAZ.
Hyper, hyper!
Ja, Sie sind noch im richtigen Podcast.
Hyper, hyper!
Aber wir müssen gratulieren. Morgen wird nämlich Scooter-Frontmann H.P. Baxter 60 Jahre alt. Ans Aufhören denkt der Mann aber noch nicht. Er fühlt sich nämlich nach eigenen Angaben eher wie Anfang 40. Und das war's für diese Woche vom FAZ-Frühdenker. Wir sind am Montag wieder für Sie da mit den Nachrichten des Tages. Ich bin Tobi Alterhänger, wünsche ein schönes Wochenende. Verbleiben wir so.